Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Podcast 294, die 294. Folge. Ich begrüße an meiner Seite den Felix. Felix, servus.
Grüße.
Und einen Gast, und zwar diese Woche aus dem Gremium des Vereinsbeirats. Der Vorsitzende ist da, Rainer Wenninger. Rainer, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Philipp Meisel. Ich hoffe, ich muss es nicht immer noch extra erwähnen, mache es aber trotzdem und will euch ganz kurz abholen, was wir hier heute für euch im Programm haben. Wir blicken auf die vereinspolitischen Themen der letzten Wochen und Monate, blicken auf die große Thematik Mitgliederversammlung, die ansteht in wenigen Tagen, und blicken auf all ihre Facetten, denn so eine Veranstaltung, die liest sich zwar schnell so runter, hat aber jede Menge Vorbereitung und sonstige Aspekte, die man eigentlich auch mal ein bisschen intensiver beleuchten kann, als man es sonst vielleicht so tut. Rainer, wie ist das Wertebefinden? Wie ist der Workload so kurz vor der Mitgliederversammlung am 28.07. ist die in der Porsche Arena?
Soweit bei mir alles persönlich gut, denke auch bei uns im Gremium alles gut. Natürlich sonst der ganze VfB, was jetzt der e.V. angeht, angespannt in einem, ich sag mal, positiven Arbeitsmodus, weil natürlich je näher die Veranstaltung rückt, umso mehr werden die Dinge enger getaktet, Besprechungen finden statt und letztendlich muss dann natürlich auch die finalen Dokumente und Sachen vorbereitet werden, um dann alles am 28.07. parat zu haben.
Von außen betrachtet könnte man den Eindruck gewinnen, die vereinspolitische Lage in den letzten Wochen und Monaten, die war ruhiger, als es sonst so beim VfB Stuttgart fast schon Tradition ist. Da ist eigentlich immer ein bisschen was los. Stimmt das? Täuscht mich der Eindruck, weil vielleicht auch der Sport so ein bisschen und der Erfolg, den der VfB hat in den letzten Wochen und Monaten, irgendwie alles so ein bisschen überlagert hat.
Ja, man muss natürlich sagen, wir sind ja natürlich auf der einen Seite sind wir ein Sportverein. Das heißt natürlich, leben wir von den sportlichen Ergebnissen im e.V., aber natürlich auch in der AG. Und da hat es natürlich dieses Jahr, insbesondere im Fußballbereich, das war ja nicht nur bei der Bundesligamannschaft, sondern auch bei der U21, die Damenmannschaften haben erfolgreich gespielt. Das heißt, wir haben da in vielen Bereichen einfach gute Ergebnisse. Und das möchte nicht überlagert sagen, aber das ist natürlich schon, wo positive Grundstimmung in den Verein reinbringt. Das Vereinspolitische, ja, beim VfB natürlich immer. Wir sind ein Traditionsverein, dass es da immer mal ein bisschen mehr Wellen gibt, wie vielleicht in einem Retortenclub. Das ist für mich völlig normal. Allerdings waren natürlich, sagen wir, Anfang des Jahres die Wellen doch zu hoch, meiner Ansicht nach.
Felix, wenn wir die Leute kurz abholen wollen, das Präsidiumsmitglied Christian Riedmüller ist zurückgetreten. Der Präsident Klaus Vogt ist nicht mehr Vorsitz des Aufsichtsrats. Was war sonst noch los, was ich gerade vergessen habe aufzuzählen?
Der Unmut wurde ja gerade schon angesprochen. Also ich fand es eigentlich ganz nett, weil es wurde überrumpelt von dem sportlichen Erfolg. Weil so ein bisschen der Spielfilm von einigen Spieltagen Richtung Saisonende war ja meistens 10 Minuten aus der Kurve, schwarzer Rauch, Trillerpfeifen, alles, Plakate, irgendwas in der Form, danach 80 Minuten, man kann es ja auch so sagen, überragender Fußball, gerade bei Heimspielen gegen Bayern München und so weiter, auch in Dortmund. Bei dem großen Auswärtssieg gab es auch zuerst noch Proteste. Das hat, glaube ich, auf jeden Fall geholfen, der sportliche Erfolg, aber hat nicht darüber hinweg gestrahlt, dass es trotzdem Probleme gibt, die Fans angesprochen haben. Die Ultras natürlich mit dem größten Wort, mit Veröffentlichungen, mit, kann man vielleicht auch Angriffe nennen. Und jetzt, wie du es gesagt hast, der erste ist schon seinen Weg gegangen mit Christian Riedmüller, und bei den anderen beiden könnte es jetzt auch vielleicht so weit kommen, wenn die Mitglieder das so weit bringen auf der MV.
Da wird man nachher noch hinkommen. Inwieweit hat euch das intern beschäftigt, Rainer? Ich meine, ihr habt ja turnusmäßige Sitzungen, ihr trefft aber auch außerhalb dieser Sitzungen in eurem Gremium, aber natürlich auch innerhalb des Vereins immer wieder aufeinander. Wir als Medienschaffende haben natürlich das von außen begleitet, haben diese das optisch Sichtbare natürlich, glaube ich, Wahrgenommen, er hat es gerade gesagt, schwarzer Rauch und Plakataktion und so weiter. Wie geht ihr intern mit sowas um?
Wir haben intern natürlich da durch das, wo wir den Sachverhalt erfahren haben, das war ja bei uns Anfang Februar. Ja. Ich weiß noch, wir sind zur Klausurtagung nach Freiburg gefahren, also Alle Gremien übergreifend vom VfB. Und bis dahin war das Porsche Weltmarkenbündnis zusammen mit Mercedes und aber auch dem Sponsoring von MAP und war für uns eigentlich, sag mal, eine gute Sache, wo man gesagt hat, okay, da hat der VfB eine gute Chance, dass er da der Verein letztendlich weiterentwickelt. Und dann haben wir auf der Klausurtagung aber noch dieses Thema erfahren, dass da halt noch eine Klausel dran ist, die gewisses Sprengstoffpotenzial in sich hat. Ja. Und seitdem muss man sagen, beschäftigen wir uns zeitlich, aber auch inhaltlich mit diesem Thema. Und ich sag mal, es geht keine Woche rum, wo nicht irgendwo auf dieses Thema zurückgegriffen werden muss. Sei es, weil, sag mal, du hast angesprochen, Felix, Plakate im Stadion, wo man sagt, hat es jeder gesehen, was da im Stadion los war? Oder dass es natürlich wieder einen Brief gibt von einem Mitglied oder du angesprochen wirst. Also du hast dann immer im Prinzip das Thema seit Februar bewegt uns auch jetzt nach Saisonende trotzdem fortlaufend.
Es gab einen auch, oder es war, glaube ich, mehrere Anträge auf Vereinsausschluss des amtierenden Präsidenten, mit denen müsst ihr auch umgehen, faktisch. Ja, ist das richtig, dass ihr als Vereinsbeirat, als Gremium damit in irgendeiner Form zu tun habt?
Nur indirekt. Wir erfahren natürlich, dass es sowas gibt. Ja. Teilweise sind wir ja auch selber davon betroffen. Ja, da möchte ich vielleicht auch einen Satz generell dazu sagen. Also ich finde die Anträge auf Vereinsausschluss absolut, überdimensioniert. Ja. Vereinsausschluss, da sollten wirklich extrem grobe oder strafrechtliche Verfehlungen da sein, um so ein Verfahren zu initiieren. Weil nur eine andere Meinung zu einem Thema, für das haben wir demokratische Prozesse im Verein, unter anderem Abwahlanträge, die man auf der Mitgliederversammlung stellen kann. Und da sollte man dieses Mittel nutzen. Ein Vereinsausschluss für Leute, die ehrenamtlich oder auch teilweise bezahlt Tätigkeit beim VfB machen und da versuchen, ihren Job so gut wie möglich zu machen. Und vielleicht dort Fehler machen, vielleicht aber auch mal eine völlig andere Meinung ein einzelnes Mitglied hat. Das sind für mich alles Themen, wo kein Vereinsausschluss gerechtfertigt ist. Aber klar, wir haben dann die Themen trotzdem mit auf den Tisch und versuchen daraus, ich sag mal, auch aus unserer beratenden Tätigkeit dem Präsidium gegenüber eine Empfehlung auszusprechen. Wichtig ist, man muss generell wissen, dass über alle, ich sag mal, sei es Vereinsausschluss, aber auch Abwahlthemen, immer nur das Präsidium die letztendliche Entscheidung trifft.
Ja. Bleiben wir nochmal schön bei dieser Überdimensionierung. Warum, glaubst du, greifen dann trotzdem Menschen, Mitglieder zu solchen Mitteln, jetzt mal ganz unabhängig von der aktuellen Situation und dem VfB gesehen, sondern ganz generell gesamtgesellschaftlich gesehen, warum meinen Menschen, solche Mittel wählen zu müssen?
Also man muss ja da Proteste und solche Mittel aus unterschiedlicher Sicht sehen. So Protest im Stadion, sei es von in der Kurve, aber auch von einzelnen Mitgliedern, die auch mal einen Brief schreiben, ist völlig legitim. Ja. Das muss auch sein, kürzer noch.
Muss man aushalten.
Muss man aushalten und ist auch jedes Recht, jedes Mitglied hat das Recht, wenn es mit Dingen nicht einverstanden ist, das zu artikulieren. Bei der anderen Sache, glaube ich, haben wir so genereller Thema, wo viel inzwischen bloß noch schwarz-weiß gesehen wird. Also man sieht gar nicht die Mitte, was ist vielleicht denn auch Gutes gelaufen, was ist weniger gut gelaufen und trifft dann sein Urteil daraus. Und dann kommt natürlich beim VfB noch dazu, aber nicht nur beim VfB, dass bei Traditionsvereinen natürlich viele, auch die Bühne nutzen, um solche Dinge, für sich vielleicht gebrauchen zu wollen oder zumindest da, sich persönlich bekannt machen zu wollen.
Auch ihr als Vereinsbeirat habt in dieser Zeit der, Absetzung von Vogt als ARR-Vorsitz eine gewisse Rolle gespielt. Es gab Statements, da waren wiederum interne Papiere verlinkt mit geschwärzten Passagen, aber dennoch war es vielleicht nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmtes Papier, was dann trotzdem einsehbar war. Würdest du rückblickend sagen, alles richtig gelaufen? Oder waren da auch Dinger dabei, wo man vielleicht mit einer Nacht oder zwei Abstand vielleicht besser anders gemacht hätte?
Also rückblickend auf jeden Fall, ja. Man muss ja immer aus der Situation heraus handeln und das natürlich, Reaktionen, die vielleicht ein bisschen auch aus dem ersten Blutdruck heraus entstehen, nicht immer die optimalsten sind. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist ja in vielen Lebensbereichen so. Prinzipiell muss man aber auch sagen, welche Intention hatte der Vereinsbeirat? Ich kann hier nicht für der Klaus Vogt oder für die anderen Besiedlungsmitglieder sprechen, sondern wir hatten einfach die Intention, dass wir gesagt haben, Achtung, so ein Thema, Ausgliederungsversprechen, das geht nicht ohne Einbindung, Legitimation der Mitglieder. Das war mal die erste Botschaft. Die zweite Botschaft war der Zeitpunkt. Das war ja 8 Wochen vor Saisonende. Champions League noch nicht sicher, wo wir gesagt haben, wie kann man jetzt in so einer Phase so ein, vereinspolitisches Fass aufmachen, wo, jedem klar war, dass es Unruhe im Verein gibt. Und das Dritte war bei der ganzen Sache, wo wir einfach auch gesagt haben, Leute, wir wolltet eigentlich einen Moderationslösungsprozess initiieren und vielleicht hätte es auch Lösungen gegeben, mit denen vielleicht jeder, ich sag mal nachher, besser mit der Situation hätte umgehen können. Und nachdem das halt alles nicht so zustande gekommen ist, haben wir vielleicht mit der Stellungnahme etwas, ich sag mal, überreagiert vielleicht oder zumindest auch an der einen oder anderen Formulierung es vielleicht zu spitz ausgedrückt. Aber grundsätzlich auch da gilt das Gleiche, wie das Mitglied sich vielleicht mal artikuliert und sagt, guckt mal, was macht denn ihr da für einen Käse? Ging es auch andersrum, dass wir auch gesagt haben, wir sind ja auch Mitglieder, in dem Fall über ein Gremium, dass man dann einfach auch sagt, jetzt artikulieren wir auch was. Aber bei uns war es auch ganz klar so, wir haben gesagt, einmal, das war diese Stellungnahme, und dann gibt's von uns kein Interview, es gibt von uns keine weitere externe Aussage, sondern wenn es Aussagen gibt, dann diese nur intern.
Waren da alle 9 oder 19, glaube ich, Vereinsbeiratmitglieder auf Linie, auf einer Linie, oder war das ein Mehrheitsbeschluss?
Das war ein Mehrheitsbeschluss, aber ein klarer Mehrheitsbeschluss. Und man muss immer so sehen, so ein Gremium erwartet ja auch keiner, dass 9 Leute, deswegen hat man ein Gremium mit unterschiedlichen Personen, Persönlichkeiten, unterschiedlichen beruflichen, privaten Hintergründen, unterschiedlicher VfB-Historie, dass natürlich auch unterschiedliche Meinungsbilder aufeinandertreffen.
Ja.
Aber nach einer Diskussion findet halt ein Beschlussverfahren statt. Und dann gilt es halt auch, diese Mehrheitsmeinung entsprechend zu tragen beziehungsweise auch umzusetzen. Weil ich bin relativ, sage ich mal, immer bei Dingen sehr prozessaffin. Und wenn man einen Prozess hat, dann sollte man sich an den halten und nicht sagen, ja, das Ergebnis gefällt mir jetzt doch nicht ganz so, dann versuchen wir, dann gilt es natürlich auch, das am Schluss, in dem Fall, weil du vorher gesagt hast, rückblickend würde man vielleicht das ein oder andere etwas anders machen. Aber wir versuchen es auch nochmal auf der Mitgliederversammlung den Mitgliedern gegenüber schön und darzustellen, was unsere Intention war, und auch zu den einzelnen Punkten nochmal Stellung zu nehmen.
Seit diesem Tag, seit der Aufsichtsratsvorsitz gewechselt hat, hat die Schlagzahl der Dinge, die passiert sind, ein bisschen abgenommen. Das ist meine Wahrnehmung. Stimmt die?
Es ist natürlich schon mal grundsätzlich ruhiger geworden. Das ist ja, sei es bei einer sportlichen Schlagzeile, aber auch bei einer vereinspolitischen Schlagzeile, dann ist es ja in der Woche danach noch. Da greift ihr es als Printmedium auf, da greifen es, ich sag mal, andere Mitglieder auf. Irgendwann geht es dann wieder in einen normalen Rhythmus über. Was wir aber natürlich intern gemacht haben, wir haben natürlich die Arbeitsgruppe daraus resultierend gegründet, wo sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt hat, dass man gesagt hat, okay, was haben wir denn für Möglichkeiten unter diesem Geist 50+1, aber natürlich auch das Ganze in der Rechtsform der AG, was haben wir denn für Möglichkeiten, das vielleicht zukünftig etwas besser zu beschreiben, um dass so eine Situation nicht mehr entsteht. Hinzu kommt natürlich auch Wolfgang Dietrich Ausgliederung, das war 2016/17 war dann die Ausgliederung. Da weiß heute schon keiner mehr so ganz genau, was wurde an welcher Stelle wie gesagt. Somit ist absolut sinnvoll, dass man mal nach einem gewissen Zeitraum, jetzt sind wir einfach 7 Jahre hinterher, das auch in irgendeiner Form schriftlich manifestiert.
Was, glaube ich, auch geholfen hat, ist ja dann am Ende, die Fans, Mitglieder haben ihre Meinung, glaube ich, kundgegeben. Und wo sie etwas ändern können am Ende des Tages oder mitbestimmen können, ist das Organ der Mitgliederversammlung, wurde ja nach vorne gezogen um 1-2 Monate. War ja, glaube ich, ursprünglich September, jetzt Ende Juli. Und ich glaube, dann wird auch einigen klar, dass sie da was entscheiden können. Davor können sie die Prozesse verfolgen. Aber dann gab es vielleicht auch deswegen durch das Vorziehen von der MV schon ein näheres Ziel und vielleicht auch deswegen dadurch ein bisschen ruhiger geworden.
Das war auf jeden Fall eine Maßnahme, die absolut richtig war. Wie du schon richtig sagst, war die auf September, Oktober geplant. Wir gehen ja immer dann in diese Länderspielpausen, dass es nicht mit Spieltagen korreliert. Und von der Seite her war dann klar, versucht was vor die Sommerferien. Es war dann nur so, bis dann die Entscheidungsfindung getroffen wurde. Also der Zeitraum der Entscheidungsfindung war ja auch nochmal ein paar Tage, war es halt satzungsgemäß nicht mehr möglich, Mitte Juli das zu machen, sondern nur noch Ende Juli. Und somit liegen wir halt jetzt leider am ersten Ferienwochenende. Aber ich denke, das ist immer noch ein akzeptabler Kompromiss, der, wie du richtig sagst, ich glaube, für alle Seiten eine gute Lösung darstellt.
Ich hatte noch im Hinterkopf, dass diese Verlegung doch recht abrupt erfolgt ist und von einem, sag ich mal, von Riedmüller und Adrian so ein bisschen initiiert war. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja.
Viele die wird man nachher sehen, ob das wirklich viele werden, die es dann auch wahrnehmen, ja, wenn wir nachher nochmal über den Tag der Mitgliederversammlung sprechen. Jetzt gehen wir mal kurz in die Werbepause und schauen uns danach die Kernthemen dieser ganzen Thematik an. Wir haben zwei Präsidiumskandidaten, die sich beworben haben die letzten Wochen. Wir haben eine Satzungskommission, die ein paar Dinge erarbeitet hat. Wir haben 44 Kandidaten, die für einen Wahlausschuss kandidieren. Und noch ein paar kleinere Themen. Und über die sprechen wir alle, wenn wir wieder aus der Werbung zurück sind.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Der nächste Punkt, der hier vor mir liegt, ist die Satzungskommission. Und ich mach's mal so simpel. Wir haben vorhin eingangs vor unserer Aufnahme auch besprochen, Vereinspolitik manchmal schwierig, auch kompliziert. Und jeder Fan geht da rein. Ich mach's mal ganz simpel und stelle mich auch mal so als den Fan, der nicht so viel Ahnung hat, um was geht's denn da genau, wenn ich den Stichpunkt Satzungskommission vor mir habe.
Gut, bei der Satzungskommission geht's ja prinzipiell darum, dass du eine Satzung hast, die irgendwann mal geschrieben wurde. Und bei uns waren natürlich viele Dinge, die sind auch über die Ausgliederung, da waren ja große Satzungsänderungen, dann so in der Satzung drin. Hat es neue Organe gegeben, unter anderem eine Vereinsparat und verschiedene neue Verfahren. Und da ist durchaus absolut sinnvoll, dass man regelmäßig in die Satzung reingeht und versucht, Verbesserungspotenziale zu finden. Oder man sieht auch immer wieder mal, wo ein Satzungsknoten drin ist, wo man sagt, das ist vielleicht, oder es ist nicht ganz verständlich, da geht's weiter. Wir haben oftmals auch Satzungsinterpretationen, die sind zwar rechtlich gut geschrieben, aber für vielleicht den einen oder anderen nicht klar auf der ersten Blick verständlich. Und so eine Satzung sollte eigentlich für jeden, man liest durch und weiß, um was sich's eigentlich dreht. Und von der Seite her hat der Verein schon vor einigen Jahren eine Satzungskommission gegründet. Die durfte ich dann auch 4 Jahre leiten. Und wir haben, ich sag mal, auch, glaube ich, um die 20 Satzungsänderungen erfolgreich, ich sag mal, in der Satzung geändert. Mit der einen oder anderen sind wir dann auch in der Mitgliederversammlung gescheitert. Aber das ist auch hier ein völlig normaler Prozess. Man hat natürlich auch eine hohe Hürde mit den 75%. Und wir hätten uns jetzt natürlich auch mit dem Thema und deswegen eine neue Satzungskommission Zirkelbezüge jetzt beschäftigt, weil das natürlich schon ein Punkt ist, wo, wenn man in die Satzung reingeht, jedem, sage ich mal, aufgestoßen ist, dass wir da einfach einen Punkt haben, der nicht optimal gelöst ist. Und jetzt kann man uns, der alten Satzungskommission, durchaus den Vorwurf machen, hätte man früher anpacken sollen, gar keine Frage. Haben wir nicht gemacht, aber man muss auch wiederum da wieder wissen, wir arbeiten auch auf Lenkung vom Präsidium. Das heißt, das Präsidium kann uns klare Arbeitsaufträge geben und dann wird auch ein entsprechender Vorschlag ausgearbeitet.
Vielleicht ganz kurz zweimal einhaken. Einmal, du hast einmal gesagt, die 75%, die nötig sind, nur damit es alle verstehen. Also wenn ein Antrag durchkommen soll, braucht er 75% an Zustimmung der anwesenden Mitglieder bei einer Mitgliederversammlung, dann wird er umgesetzt oder muss umgesetzt werden. Das andere, das Thema Zirkelbezüge. Beispiel bitte.
Beispiel ist so, dass zum Beispiel der Vereinsparat zusammen mit dem Präsidenten, der dann diesen Wahlausschuss für den zukünftigen Vereinsparat leitet, diesen Wahlprozess geführt hat. Das heißt, der Präsident war selber in dem Prozess dabei, um sein mehr oder weniger Kontrollorgan mit rauszusuchen. Das ist nicht gut. Zweites Beispiel, der Vereinsparat hat selber über seine Kollegen, die dann Wettbewerber sind, mitentscheiden sollen.
Weil sie auch in den Vereinsbeirat wollen.
Weil sie dann auch in den Vereinsbeirat wollen. Und da ist natürlich schon die Gefahr, ich glaube, wir haben es irgendwo immer ganz gut hinbekommen, aber die Gefahr ist natürlich immer da, dass es heißt, Achtung, da habt ihr Abhängigkeiten, beziehungsweise warum ist jetzt der nicht genommen und dort nicht, gibt es da persönliche Befindlichkeiten. Also von der Seite ist absolut richtig, dass man das auflöst. Deswegen war dann auch die Intention vom Präsidium zu sagen, okay, dann machen wir aber eine neue Satzungskommission und die wird so besetzt, dass dann aber auch keine Gremienmitglieder dabei sind, um auch nicht da schon wieder, ich sag mal, dieses berühmte Geschmäckle drin zu haben.
Die zumindest den Vorwurf gefallen lassen müssen, da sind ja schon wieder Leute drin.
Genau, und wir machen unsere eigenen Regeln und von der Seite absolut richtig. Und dann wurde die Satzungskommission auch neu aufgesetzt, die sich dann mit dem Thema Zirkelbezug beschäftigt hat.
Neu geben soll es auch einen Wahlausschuss. Ja, was soll der machen?
Ja, jetzt geht es darum, dass man sagt, wie kann ich Zirkelbezüge auflösen? Und da hat die Satzungskommission zwei Vorschläge erarbeitet. Der eine Vorschlag ist, oder andersrum, ich fange nochmal ein bisschen weiter hinten an, es gibt noch eine weitere Möglichkeit gewesen, ohne Wahlausschuss zu arbeiten. Das heißt, man lässt jeden frei zu, aber dann hat man auch vielleicht die Gefahr, es bewerben sich 150 Leute und wie soll der Prozess sein, dass man gesagt hat, okay, für die Gremien, Organe, Präsidium und Vereinsbeirat macht es Sinn, einen Wahlausschuss ins Leben zu rufen. Und dann hat sich die Satzungskommission damit beschäftigt, wie soll so ein Wahlausschuss aussehen, Besetzung, Qualifikation und so weiter, und hat aber auch gesagt, welche Aufgaben soll er haben. Und da gibt es jetzt zwei Modelle, die vorgestellt werden auf der Mitgliederversammlung. Das Modell 1 ist, der Wahlausschuss ist nur für die Auswahl der Kandidaten für den Vereinsbeirat zuständig und sonst bleibt alles beim Alten. Das heißt, der Vereinsbeirat ist dann weiterhin für die Auswahl der Präsidiumskandidaten zuständig. Oder Modell 2, der Wahlausschuss ist für beide Organe für die Auswahl der Kandidaten zuständig.
Mir schwant jetzt schon, dass es ein bisschen länger gehen könnte in der Porsche Arena am 28. 44 Kandidaten habt ihr auf der Homepage des Vereins geclustert, also alphabetisch geclustert. Jeder hat eine Bewerbungsmappe sozusagen auszufüllen gehabt. Die einen haben das mehr, die anderen weniger ausführlich getan, wenn man das so durchliest. Wie viel gab es denn insgesamt? Also die nicht, vielleicht von mir aus auch nicht alle frist- und formgerecht waren, aber es gab ja mehr als die 44, nehme ich an.
Es gab 48, vier mussten aus, ich sag mal, unterschiedlichen Gründen dann aussortiert werden. 44 finde ich jetzt mal eine ganz vernünftige Zahl.
Das liest sich hübsch, ja.
Ist mal das erste Mal. Also ich sag mal, wir hätten Probleme gehabt, wenn es nur zwei gewesen wären, oder wir hätten Probleme auch gehabt, wenn es 1000 gewesen wären. Also ich sag mal, das ist zumindest mal eine handelbare Größe. Aber ich sehe es auch so, das ist jetzt ein Prozess oder ein Verfahren, das macht man jetzt erstmalig. Wir haben ja noch den Nachteil, dass ja diese Satzungsänderung, ob es einen Wahlausschuss gibt, noch gar nicht beschlossen ist. Ja. Das heißt, vielleicht waren auch dann die Bewerbungen umsonst. Das muss man jetzt einfach abwarten. Also entscheidend ist ja, dass der Satzungsänderungsantrag erstmal angenommen wird.
Dann muss noch entschieden werden, welches Modell.
Genau, es wird erst entschieden, welches Modell.
Ja.
Dann wird über das Modell, ob das in die Satzung kommt, und dann wird der Wahlausschuss gewählt. Das, was ich gesagt habe, das ist wichtig, dass man das gut erklärt auf der Mitgliederversammlung.
Ja. Oder auch im Vorfeld, deswegen sind wir unter anderem heute hier.
Im Vorfeld. Und dann geht's an die Wahl, und da ist natürlich wichtig, dass sich jedes Mitglied, das auf die Mitgliederversammlung kommen will, natürlich, wenn es geht, im Vorfeld die 44 Kandidaten und Kandidatinnen einfach mal anschaut, durchliest und sagt, welches Profil kommt für ihn in Frage oder welche Person, um dann, ich sag mal, auf der Mitgliederversammlung auch eine gute Wahl treffen zu können.
Das heißt, auch alle 44 werden einzeln zur Wahl stehen?
Es wird so sein, dass alle 44 es gibt ja keine persönliche Vorstellung, es gibt dann die Wahl, und die Wahl wird im Prinzip auf dem Tablet oder auf dem Handy durchgeführt. Das heißt, man hat dann im Prinzip mehrere Seiten, wo dann die Kandidaten alphabetisch aufgelistet sind und kann dann seine Wahlentscheidung treffen.
Vielleicht eine doofe Nachfrage, aber wie viel kommen davon rein? Von 44? Neun
und drei Ersatzkandidaten.
Und du hast dann, also ich stelle mir das so vor wie so ein Anamnesebogen beim Hausarzt, wenn du irgendwo neu bist, du kriegst ein Tablet hin, dann kannst du durch und machst halt deine Punkte und sagst abschicken und fertig, dann wird das ausgezählt. Okay, ich sage, das ist ein Block, nicht, dass man jeden...
Nee, es ist eine Wahl, und ich sag mal, man muss sich vorstellen, wie bei der Kommunalwahl, das ist ja ähnlich, dass man im Prinzip auch mehrere Stimmen verteilen kann. Hier ist so, dass es 9 Stimmen zum Verteilen gibt. Die muss man halt dann über die, man muss aber auch nicht alle 9, man kann auch nur 1 oder 2 oder 3 oder 4, also das, da ist jedem freigestellt, was man da abgibt, aber bis zu 9 kann jeder machen. Und dann muss man sagen, wir arbeiten ja hier mit dem Anbieter Adeus zusammen, der ja mit so Wahlen bundesweit
der
führende, ich sag mal, Anbieter ist. Das heißt, danach haben wir eine Software, die das, denke ich mal, relativ vernünftig und zeitnah auswertet.
Den hattet ihr, glaube ich, schon mal oder schon mehrfach, und die letzten Male war ja mehr oder minder, sag ich mal, ohne größere Schwierigkeiten, ne? Diese Wahlen, die in welcher Form auch immer bei Mitgliederversammlungen durchgeführt wurden, da gab es ja auch schon andere Zeiten, ja, wissen wir, glaube ich, alle, braucht man nicht nochmal aufwärmen. Das wird also wieder dieser Partner sein.
Ja. Genau, nach dem, ich sag mal, damals dem Desaster mit dem Abstimmungssystem beim Abwahlantrag Wolfgang Dietrich, hat man sich mehrere Anbieter angeschaut, ist dann bei Adeus hängen geblieben und seitdem ist Adeus bei uns für die Abstimmung und Durchführung verantwortlich. Natürlich auch mit unseren Mitarbeitern. Und seitdem, ich sag mal, bis auf Kleinigkeiten, da gibt's auch mal so, dass mal Abstimmung vielleicht eine Minute oder zwei länger dauert. Ich weiß noch, beim ersten Mal hatten wir auch ein kleines Problem, dass es irgendwo noch einen Engpass gab. Aber im Moment muss man sagen, die letzten Jahre hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben immer die Möglichkeit, ich sag mal, mit Adeus auf dem persönlichen Handy kann jeder abstimmen. Aber Adeus stellt auch genügend, ich sag mal, Gast-Tablets zur Verfügung, um schnell abstimmen zu können.
Dann ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für die Mitglieder, bei 44 nicht durcheinander zu kommen. Am besten die zu Hause auswählen und nur noch eintragen wie bei einer Wahl, wie du es angesprochen hast.
Deswegen habe ich ja gesagt, man muss sich meiner Ansicht nach oder man sollte sich, um ein gutes Wahlabstimmungsergebnis abgeben zu können, auf jeden Fall im Vorfeld mit den Kandidaten beschäftigen. Finde ich auch, wenn man vereinspolitisch interessiert ist und das Gremium hat dann, egal welches Modell nachher rauskommt, und auch eine wichtige Aufgabe. Und das ist, sage ich mal, schon wichtig, dass sich jeder damit beschäftigt, weil, ich sage mal, nach dem Zufallsprinzip nachher irgendwelche neuen Leute ankreuzen, ist nicht auch, kann man machen, aber ist nicht erbringen.
Aber da kann ich vielleicht ein kleines Fleißkärtchen oder Lob erteilen. Also ich finde das auf der Homepage gut aufgearbeitet oder gut präsentiert. Du hast das alles übersichtlich, natürlich die Kandidaten in ihren Clustern, aber eben auch nochmal so die wichtigsten themenrelevanten Inhalte der letzten Wochen und Monate zusammengepackt auf einer Seite, sodass derjenige, der sich jetzt im Vorfeld nochmal on point informieren möchte für diesen Sonntag, ist es ein Sonntag, ja? Sonntag in der Porsche Arena, der kann da nochmal, sag ich mal, in die Lektüre gehen und sich das alles nochmal drauf schaffen, bevor er dann am Sonntagmorgen, wie gesagt, zur Wahlurne schreitet, hätte ich beinahe gesagt, aber die gibt's ja so nicht. Also das, ja,
die, nein, man muss ja sagen, die Mitglieder kriegen ja alle auch Mitglieder-Mailing, das heißt, das ist ja dann auch entsprechend verlinkt, das heißt, wer da Interesse hat, kommt dann auch entsprechend auf die Internetseite. Ansonsten ist vfb.de dann unter Club, unter Mitgliederversammlung 2024 und wie du sagst, Philipp, sind alle Daten dann sehr kompakt im Schnellzugriff.
Jetzt weiß ich, dass in den letzten Tagen, bevor du hier mit uns in die Aufnahmekabine gegangen bist, noch die eine oder andere Sitzung erfolgt ist. Das lässt mich annehmen, dass die Tagesordnung steht für den Sonntag. Die muss ja auch rechtzeitig kommuniziert werden. Ich glaube, ihr habt jetzt noch mehrere Tage Zeit, aber gehe ich recht in Annahme, sie steht, ja, und B, was ist alles drauf?
Also es ist so, dass mir ja die Tagesordnung oder das Präsidium die Tagesordnung 5 Wochen vor der Mitgliederversammlung versenden muss. Das ist natürlich auch satzungsgemäß erfolgt. Da hat jedes Mitglied, wie gesagt, die Tagesordnung weder per Mail oder in Papierform entsprechend erhalten, weil einige Mitglieder immer noch, ich sag mal, das in Papierform wünschen. Und dann haben ja die Mitglieder Zeit, Anträge einzureichen. Und diese Antragsfrist ist jetzt abgelaufen und das Präsidium muss jetzt entscheiden, was noch auf die sogenannte ergänzende Tagesordnung kommt. Das heißt, kommen keine Punkte drauf, dann bleibt es bei der Tagesordnung, die vor einigen Wochen raus ist, dann gibt es auch keine ergänzende. Wenn aber Punkte drauf kommen, und das kann ich jetzt schon verraten, es gibt eine ergänzende Tagesordnung, dann würde diese Woche an die Mitglieder zugehen.
Bei der ersten versendeten waren keine Abwahlanträge gegenüber dem Präsidium drauf. Die Option hat das Präsidium gehabt, zu sagen, wir wollen die nicht draufnehmen. Es ging auch wohl welche ein, die nicht, sag ich mal, frist- und formgerecht waren, wenn man es bei diesem Terminus belässt. Jetzt sind wieder welche eingegangen. Einer davon hat das Schwabensturm beispielsweise öffentlich gemacht. Der ist für jeden einsehbar im Netz nachzulesen. Es ist also davon auszugehen, dass explizit diese oder einer von diesen Anträgen es drauf schaffen wird oder drauf geschafft hat.
Also, dass die Anträge nicht in der ersten Tagesordnung drin waren, ist erstmal auch gut zu erklären, beziehungsweise der Hintergrund ist ganz einfach. Die Mitglieder haben ja eine Antragsfrist, die jetzt erst die Tage geendet ist. Ja. Und es ist natürlich auch ein Gebot der Fairness, dass man alle Anträge gleich behandelt. Also nicht der vielleicht 3 Wochen vorher wegschickt, anders behandelt für den, der vielleicht erst letzte Woche punktgerecht rausgeschickt hat. Und da gibt's ja eine Vielzahl von Anträgen, weil es geht ja auch darum, du möchtest ja auch nicht mit dem Antrag, der vielleicht da ist, den ein anderes Mitglied anders stellen würde, was verhindern, sondern jeder sollte völlig frei da reingehen. Deswegen gibt es eine Tagesordnung, die das Präsidium aus seinen Punkten und auch den rechtlichen Vorgaben erstmal macht. Also das ist erstmal die Erklärung, dass man sagt, ja, dann sammelt man alle Anträge und dann wird entschieden, welche von diesen Anträgen, es gab ja Satzungsänderungsanträge und es gab Abwahlanträge, welche dann auf die Tagesordnung kommen. Ich möchte jetzt bloß nicht verraten, was drauf kommt, weil da sage ich immer, die Mitglieder haben natürlich das Recht, das als erstes zu erfahren, indem sie die ergänzende Tagesordnung erhalten. Aber ich denke, es gibt breite Abstimmungsmöglichkeiten am 28.
Es wird auch nicht mehr allzu lange dauern nach der Veröffentlichung dieser Folge, wenn dann oder haben die, werden die Mitglieder das in ihren Postfächern oder in welchem Kommunikationsweg sie auch immer gewählt haben. Sie werden entsprechend informiert werden. Was definitiv draufstehen wird, beziehungsweise steht schon drauf, weil es war schon in der ersten verschickten Version drauf, ist die Wahl eines Präsidiumskandidaten. Ja, Christian Riedmüller ist zurückgetreten, hat man vorher schon mal leicht gestreift. Es gibt mit dem Bertram Zug und dem Andreas Grupp gibt's zwei, die nachfolgen wollen. Die haben bei uns schon, habt ihr vielleicht gelesen, einen Fragenkatalog beantwortet. Die touren jetzt seit Tagen, Wochen durch die VfB-Fan-Hemisphäre sozusagen und machen so eine Art Wahlkampf, stellen sich vor, versuchen sich breitmöglichst eben zu präsentieren. Ihr als Verein habt ihnen die Möglichkeit gegeben durch den dunkelroten Tisch, der auch, sag ich mal, glaube ich, frei empfangbar für Nichtmitglieder gestreamt wurde. Also jeder, wirklich jeder, der Interesse daran hatte, konnte sich ein Bild von den Kollegen machen. Glaubst du, dass das einer der Punkte ist, der besonders viele Mitglieder oder sag ich vielleicht Mitglieder, die sonst nicht gekommen wären, dazu bringt, an der Veranstaltung teilzunehmen?
Das ist mir schwer zu sagen. Also grundsätzlich muss man sagen, die Teilnehmerzahl einer Mitgliederversammlung zu schätzen, fast
ist unmöglich. Ja, also du verteilst ein paar T-Shirts, dann geht es vielleicht anders.
Weil es ist einfach so, es hängt von so vielen Parametern ab. Nur als Beispiel, lass es am 28.07. draußen heiß sein, 30 Grad, dann sagt halt der Vater, ich gehe mit meinen zwei Jungen ins Freibad oder mach was anderes. Ein anderer sagt, ist mir dann zu beschwerlich, da komme ich gar nicht erst her, ich hock mir doch nicht in so heiße Halle rein oder letztes Jahr ins Stadion. Also was letztendlich an Zuschauerzahlen oder an Besucher, Zuschauerzahlen ist der falsche Begriff, an Mitglieder und Besucherzahlen kommt, ist nicht abschätzbar. Und von der Seite her würde es uns freuen, wenn so viele Mitglieder wie möglich, allerdings wenn es geht unter 5.000, weil sonst reicht uns die Veranstaltungskapazität nicht. Aber je mehr Mitglieder da sind, je breiter und legitimierter ist immer das Ergebnis. Und es freut natürlich auch einen, wenn natürlich dann so eine Veranstaltung entsprechend von den Mitgliedern angenommen wird.
Die ist, glaube ich, auch diesmal ziemlich attraktiv. Also ich glaube auch nicht, dass es über 5.000 werden. Ich glaube, das ist eine gute Schätzung, darunter zu bleiben. Aber eben mit den Abwahlanträgen hat man, glaube ich, schon, wenn man es so will, großen Punkt, um zu kommen. Je nachdem, wie man es halt sieht, ob es die Abwahlanträge selber braucht oder nicht, kann man ja für Ja, Nein, Enthaltungen abstimmen am Ende des Tages bei den einzelnen Kandidaten. Aber ich glaube, da wird schon einiges kommen. Denkst du vielleicht, dass vielleicht die letzten ein, zwei Mitgliederversammlungen vielleicht ein bisschen abgeschreckt haben in ihrer Länge? Und wie prognostizierst du es dieses Mal? Also kann man vielleicht, muss man wieder vorwarnen, dass es lang sein könnte?
Also ich möchte nur mal kurz auf den Phil seine Frage eingehen, dann komme ich gleich da dazu. Es ist so, dass natürlich solche, ich sag mal, Tagesordnungspunkte wie Präsidentenwahl, Präsidiumswahlen und jetzt Abwahlanträge natürlich immer noch mal ein bisschen, ich sag mal, motivieren, vielleicht doch eher auf die Veranstaltung zu gehen, als wenn es diese Punkte nicht gibt. Wir haben ja da immer diese Erfahrungswerte aus den letzten Jahren und ich sag mal, die eine der höchsten Besucherzahlen, wenn man mal die Ausgliederungsveranstaltung rausnimmt, war die Abwahlgeschichte damals von Wolfgang Dietrich, wo dann über 4.000 im Stadion waren. Ansonsten pendeln wir uns immer rum. Letztes Jahr zum Beispiel, obwohl es ja auch Abwahlanträge gab, aber da waren es, ich sag mal, immer so um die 1.000 Mitglieder pendelten, mal knapp drüber, mal knapp drunter. Aber am Schluss der Veranstaltung waren noch 700 oder Mitglieder in der Halle. Also ja, deutlich schwer abzuschätzen, wie das Ganze sich da letztendlich entsprechend entwickelt. Jetzt muss man aber nochmal kurz auf den Punkt helfen. Du hattest nochmal eine zweite Nachfrage.
Muss man wieder vorwarnen, dass es lange dauert? Oder glaubst du, dass das vielleicht auch was ist, was Leute abhält, wenn sie schon letzten ein, zwei Mal dabei waren?
Genau, das lange. Es ist so, dass natürlich so Mitgliederversammlung und im Schnitt die letzten Jahre immer so 7-8 Stunden gedauert hat. Und das muss man auch in aller Klarheit sagen, das ist zu lang. Weil dann, das schreckt ja die Leute dann auch wirklich ab, zu sagen, komm, der ganze Sonntag, dann vielleicht noch mit Anfahrt, Abfahrt und du bist ja nicht pünktlich zum Beginn da, sondern vielleicht auch schon eine Stunde vorher, dass du dann sagst, dass dann Leute 10, 11, 12 Stunden, wenn sie vielleicht aus einer Region wie Oberschwaben oder so noch kommen, ja, da Zeit, das hat schon eine abschreckende Wirkung. Und das gilt es ganz klar, die Veranstaltung schlanker zu kriegen. Wir haben jetzt auch jetzt für diese Veranstaltung schon erste Ansätze. Das heißt, alle unsere Reden werden deutlich kürzer. Und das heißt, da reden wir wirklich um Faktoren, nicht nur um 10%, sondern deutlich kürzer. Heißt, 10 Minuten, Viertelstunde muss so eine Rede erledigt sein. Wir werden Geschichten wie Ehrungen viel auslagern. Das heißt, wir haben ja auch noch eine weitere Ehrungsveranstaltung einmal im Jahr, da werden wir da mehr Schwerpunkte reinsetzen, dafür dann das von der Mitgliederversammlung wegnehmen. Wir haben den Punkt Mannschaft, wo deutlich kürzer stattfindet. A, sind sie eigentlich dieses Jahr in Japan. B, aber auch das muss man sich dann wirklich überlegen, ob es Sinn macht, eine halbe Stunde Mannschaftspräsentation auf einer Mitgliederversammlung zu machen, ob man das nicht schlanker machen kann. Also die Punkte helfen, alles schlanker zu machen. Aber, und jetzt kommen die ganzen Anträge, die da sind, sei es die vom Präsidium selber, aber auch natürlich die von den Mitgliedern. Anträge, haben wir immer diese Unbekannte, wie viele Redner möchten zu den Anträgen Stellung nehmen? Und dann haben wir noch die Wahl selber. Jede Wahl kostet uns circa eine Viertelstunde, also trotz Elektronik, trotz Geschwindigkeit. Ausnahme, man würde Handabstimmung machen, der Präsident oder der Versammlungsleiter hat ja auch die Möglichkeit, Abstimmungen per Hand durchzuführen. Das heißt, dann wären wir etwas schneller. Aber diese Dinge, die verlängern nochmal die Versammlung. Und dann haben wir noch den, sag mal, für mich immer den spannenden Teil, allgemeine Aussprache. Ich finde es ein Herzstück unserer Mitgliederversammlung. Und da ist auch, melden sich 5, melden sich 20 oder melden sich 30 Personen, die dann ihr Statement oder ihre Fragen loswerden möchten.
Stichwort Ideen machen. wie siehst du den Punkt, dass du angesichts der dann im Vergleich zur Mitgliederzahl insgesamt doch recht schwachen Beteiligung an Menschen, die da vor Ort sind, mit relativ wenig Aufwand kann man sich Stimmmehrheiten besorgen. Wenn da 700 am Schluss noch da sind, die stimmberechtigt sind und die aber dann über wirklich sehr relevante Themen abstimmen, brauche ich 352 und ich habe mehr als 50%. Das ist schwierig, oder? Oder täuscht
mich da? Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Das heißt, je mehr kommen, und das, jetzt habe ich gerade mal die Zahl genannt, 5.000 oder wenn es zumindest mal größer 3.000 sind, dann kriegt man ein breites demokratisches Bild, weil dann einzelne, das heißt Interessensgruppen, aber auch einzelne, die sagen wir gleich ticken, das geht in der Breite besser unter. Und wir möchten ja eigentlich ein demokratisches Ergebnis. Das heißt, die Breite der Mitgliedschaft sollte eigentlich ihr Ergebnis abliefern. Und je breiter, und das geht aber im Prinzip nur mit entsprechenden Zahlen, Besucherzahlen, die dann oder Mitgliederzahlen, die auf der Versammlung da sind, erreicht man das. Und deswegen hat man ja damals, ich sag mal, wer die Ausgliederung miterlebt hat, das war ja das große Ziel, so viel wie möglich hin, um die Breite hinzukriegen. Das hilft vielleicht auch bei der einen oder anderen Abstimmung. Es kann aber auch schaden. Also das, was danach immer das Bessere ist, das weiß man auch nicht. Aber ich finde es immer grundsätzlich gut, wenn solche Versammlungen gut besucht sind. Das ist das eine. Aber man muss natürlich auch wissen, wir haben jetzt 107.000 Mitglieder, die Tage gehabt. Dass von den 107.000, 100.000 auf jeden Fall am Sport interessiert sind, welche der Fußball-Bundesliga-Mitglied werden. Und nicht welchen den Abteilungen und nicht welcher der Vereinspolitik.
Dennoch fragt er gerade in eurer aktuellen Mitgliederumfrage wieder den Umstand ab, ob es hybrid gewünscht ist, also hybride Mitgliederversammlungen, die das ermöglichen würden, auch von zu Hause aus ohne Vorortpräsenz abzustimmen. Ist natürlich nicht bindend, logischerweise, ist nur das Erheben eines Meinungsbildes, aber war die letzten Jahre ja auch immer wieder Thema. Hat man es versucht, auf die Tagesordnung zu setzen, beziehungsweise durch Anträge in die Satzung reinzubekommen. Bisher hat das nicht gefruchtet oder es ist einfach nicht passiert. Das ist ein Szenario, das euch dieses Mal, glaube ich, nicht blüht. Dafür blühen euch andere. Nämlich beispielsweise, dass der Rainer Adrian, der seine Vertrauensfrage stellen wird, seine 50% nicht erreicht. Dadurch müsste er quasi zurücktreten. Wenn 75% der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gegen Klaus Vogt stimmen, ist er nicht mehr Präsident, muss per immediate effect quasi die Bühne verlassen, ist nicht mehr Versammlungsleiter. Es könnte also passieren, dass das aktuelle verbliebene Präsidium, das aus zwei Personen besteht, diesen Sonntag nicht überlebt. Wer macht's denn dann?
Also auch da haben wir den großen Vorteil, dass unsere Satzung das natürlich für alle Fälle was vorsieht, dass der Verein handlungs- und geschäftsfähig bleibt. Das heißt, wir haben ja erstmal das eine Thema, dass eine Nachwahl stattfindet. Das heißt, wenn es normal läuft, wird einer der zwei Personen ins Präsidium nachgewählt. Das heißt, dann ist wieder
ein... Noch besser, wir brauchen noch mal eine Stichwahl. Wir brauchen noch eine Veranstaltung, Stichwahl. Ja klar,
einer wird nachgewählt, das heißt, dann hat man schon mal eine Person. Also man braucht ja immer zwei Präsidiumsmitglieder, um die Geschäftsfähigkeit zu erhalten. Und dann hängt es einfach vom Ergebnis ab. Bleiben beide Präsidiumsmitglieder im Amt, dann ist es, wie es ist. Bleibt einer im Amt, braucht man auch nichts tun. Würden beide abgewählt oder beziehungsweise die Vertrauensfrage entsprechend negativ ausgehen, dann müsste der Vereinsbeirat eine Präsidiumsstelle nachbesetzen, um die Geschäftsfähigkeit des Vereins zu erhalten. Und es würde dann im Regelfall relativ zeitnah nach der Mitgliederversammlung erfolgen.
Also seid ihr ja sowas wie Königsmacher in dem Fall.
Ja, ich versuche immer den Begriff Königsmacher zu vermeiden.
Aber
ich halte von dem nichts, weil letztendlich haben wir eine Aufgabe. Die Aufgabe ist wichtig. Und es ist in dem Fall ja auch nur eine Interimsphase. Das heißt, es geht einfach darum, eine Person zu finden. Wer kann den Verein dann bis zur nächsten Mitgliederversammlung, die dann zum Beispiel im Falle, wenn beide abgewählt werden, oder auch wenn der Präsident abgewählt wird, unverzüglich stattfinden muss. Das heißt, wir haben dann relativ schnell die Aufgabe oder das neue Präsidium dann relativ schnell die Aufgabe, neue Mitgliederversammlung zu organisieren, die dann sehr schnell stattfinden muss. Und bis dahin geht es darum, dass man einfach sagt, man muss den Verein einfach sauber durch die, ich sag mal, Wogen der Vereinspolitik führen und einfach am Leben erhalten. Und
das sicherheitshalber, die Länderspielpause, die erste schon geblockt in der Porsche Arena für die Nummer, oder?
Nee, die reicht, würde da nicht reichen. Wir hatten auch für so eine Veranstaltung gilt Minimum vier Monate Vorankündigung.
Vorlauf würde gar nicht
und
reichen.
Und wenn man jetzt auch wieder ehrlich ist, wir sind am 28.07., dann werde mir irgendeine Entscheidung, wenn wir sie treffen müssen, treffen oder das Präsidium bleibt weiterhin handlungsfähig, dann müssen wir nichts machen, dann gehen erstmal Sommerferien rum. Das heißt, irgendwann ist dann September und dann kann man September gucken, wie geht es denn weiter, muss man was machen und dann kommt man unweigerlich auf Termine, die dann irgendwann Richtung November, Dezember gehen.
Der Kandidat, den ihr auswählt, gesetzt den Fall, also wir reden jetzt in der Hypothese, es tritt ein, dieser Fall tritt ein. Der Kandidat, den ihr auswählt, der kann aus dem Gremium sein, muss nicht. Mhm. Der kann schon mal im Gremium gewesen sein, ist nicht mehr sein, ist auch egal.
Auch korrekt.
Der kann aus eurem Gremium sein, Vereinsbeirat. Die einzige Bedingung ist, er muss Mitglied, oder ist das, muss er noch was
erfüllen? Ja, er muss Mitglied sein, aber ich würde immer vorschlagen, dass sich der Vereinsbeirat, wenn er so eine Besetzung macht, an die Satzungsvorgaben hält, also die auch für jemand gelten.
Die Bedingung wie für Herr Krupp oder Herr Versuch.
Genau, das heißt, das sind ja Altersvorgaben, das sind andere Qualifikationsvorgaben, dass man sich auch an diese hält und nicht irgendeine willkürliche Entscheidung trifft. Und ganz entscheidend ist natürlich, eine Person zu finden, die dann, wie gesagt, mit der nachzuwählenden Person, rein hypothetisch, dann auch in der Lage ist, den Verein, ich sag mal, diese paar Monate sauber zu führen.
Bleiben wir in der Hypothese, ihr schlagt einen aus eurer Mitte vor, aus eurem Vereinsbeiratsgremium, einer von euch neun, wird das Fass überhaupt aufmachen? Weil du siehst dich an einem gewissen Argumentationsmuster ausgesetzt, wenn du das sowas tust. Nehme ich zumindest an. Also ihr macht das so. Und dann werden die Leute werden ja sagen, Moment mal, die machen das aus Machterhaltsgründen oder was weiß ich, keine Ahnung, oder es war von langer Hand geplant oder was auch immer in den heutigen Zeiten, wo Verschwörungstheorien hier leider ein- und ausgehen, da alles möglich sein könnte. So ein Fass will man doch nicht aufmachen, oder?
Ich bin da jetzt relativ ergebnisoffen und sage das bewusst so, weil wir haben zweimal den Fall gehabt. Mhm, einmal haben wir den Fall gehabt, haben wir jemanden aus dem Vereinsbeirat nachgesetzt. Ja. Das war damals der Hans H. Pfeiffer, der dann mit dem Bernd Geiser die Geschicke des Vereins gemacht hat. Und im zweiten Fall haben wir der Rainer Adrian, extern Mitglied, oder keiner mit, ich sag mal, der vorher in einem Gremium war, entsprechend rausgesucht. Und ich weiß, wie es bei den beiden vorangegangenen Fällen war, dass man im Prinzip alle Szenarien durchdiskutiert. Was ist jetzt das Richtige? Was macht Sinn? Was ist besser? Natürlich spielt auch das eine Rolle. Halt einmal, haben wir dann das nächste vereinspolitische Thema, wenn man jetzt jemand aus dem Gremium nimmt. Das sind alles Diskussionspunkte, aber da möchte ich natürlich auch dem Gremium nicht vorgreifen. Ich denke nur, man sollte sich alle Lösungen offen halten, um nachher auch zu versuchen, die bestmögliche hinzubekommen. Und von der Seite her, ich habe es ja gerade schon angedeutet, wird für uns, wenn der Fall eintreten sollte, dann die Woche nach der Mitgliederversammlung wieder sehr intensiv werden.
Wie so viele in einem VfB-Jahr. Ja. Ich würde sagen, das reicht als Ausblick auf die Veranstaltung, was die inhaltliche Ebene angeht. Die technische, die hätte ich gerne noch so ein bisschen besprochen. Maximal 5.000 passen rein in die Porsche Arena. 9.30 Uhr wird aufgemacht, Sonntagmorgen, 11 Uhr geht's los. Volle Klimatisierung, sollte es draußen hoffen, so die Temperaturen haben. Wie muss man sich das vorstellen, auch unter Einbehaltung der Fristen, die ihr habt? Wann bucht ihr beispielsweise so eine Venue? Ihr könnt ja nicht, das ist ja jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, das Hasenheim vom TB unter Zürichheim, sondern es ist einfach die Porsche Arena, eine der größten Hallen, die die Stadt hat. Die hat ja auch andere Belegungsinteressen. Ja, wie geht ihr da vor? Geben wir uns einfach so ein bisschen mit in so eine Vorbereitung von so einer Mammutveranstaltung. Da seid ihr als Vereinsbeirat ja auch beteiligt. Die AG stellt dann ein ganzes Team, obwohl sie es eigentlich nicht müsste, wenn ich richtig informiert bin. Doch,
Grundlagenvertrag, wir kaufen ja Dienstleistungen ein.
Ah, guck
das
an.
Heißt, das
also,
sind,
haben
da
wir schon ein Thema, bitte.
Deswegen gibt es ja da auch verschiedene Verrechnungen. Das heißt, ja, wir werden ja in verschiedenen Dingen durchaus von der AG, ich sag mal, sehr professionell und auch gut unterstützt. Ja. Und das ist dann, wie gesagt, wird dann über den Grundlagenvertrag entsprechend abgegolten. Aber wie läuft sowas ab? Jetzt muss man immer unterscheiden, im normalen Phasen, alles ist gut, versucht eigentlich das Präsidium so früh wie möglich, eine Halle und so früh wie möglich, sage ich einfach mal 6-8 Monate vorher, schon mal sich über Terminmöglichkeiten Gedanken zu machen. Dann liegt im Regelfall der Rahmenspielkalender der nächsten Saison schon vor. Das heißt, wir wissen, welche Termine ist zum Beispiel Länderspielpause oder wo ist ein spielfreies Wochenende, wo hat man da Möglichkeiten. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man natürlich dann abklopft, welche Veranstaltungsstätte ist überhaupt zur Verfügung. Und selbst in unseren eigenen Veranstaltungsstätten ist ja auch nicht immer so, dass das Stadion die ganze Zeit auch nach der Saison leer ist. Wir haben jetzt die Tage ist pink im Stadion mit Konzert. Dann ist ja auch so, das war UEFA mit der Euro, die ist nicht jedes Jahr, aber das Stadion wird natürlich auch für, ich sag mal, andere Veranstaltungen freigegeben, vermietet, inklusive auch der Räumlichkeiten. Das ist ja, ich sag mal, inzwischen auch ein kleines Kongresszentrum, muss man wirklich so sehen. Das heißt, dann wird einfach abgeklopft, wo ist Termine oder Terminmöglichkeiten und versucht so früh wie möglich den Termin festzulegen. Und dann ist so, wir müssen den Termin dann entsprechend nach Satzung ein paar Monate vorher sauber kommunizieren. Und dann ist er an sich schon mal amtlich, also weil dann arbeitet alles auf diesen Termin hin. Und ab dann, wo der Termin kommuniziert ist, diese 4 Monate vorher, dann tritt beim VfB im Prinzip ein Team zusammen aus unterschiedlichen Bereichen. Da ist Technik dabei, also Veranstaltungstechnik, da ist Computer-EDV dabei, da ist das Mitgliederwesen dabei, da ist Kommunikation dabei, da ist Recht dabei. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden vergessen haben sollte, aber es ist wirklich ein relativ breiter Stab von Mitarbeitern, die das meiner Ansicht nach, und deswegen auch nutze ich die Chance, da wirklich mal ein dickes Lob auszusprechen und ein großes Dankeschön, die das mit absolutem Herzblut, Engagement sich da einbringen, dass wir die Veranstaltung gut hinbekommen. Und natürlich sind wir Gremien mit dabei und natürlich auch das Vereinsmanagement mit Marco Fischer und dem Marcel Mortum-Rumpf. Und das ganze Team hat dann im Prinzip am Anfang etwas loser getaktet. Da trifft man sich mal vielleicht einmal im Monat. Aber irgendwann geht es dann in den 14-tägigen Rhythmus. Und jetzt sind wir im Prinzip zweimal die Woche, dass man sich irgendwo abspricht. Bis hin, dass natürlich einige Personen untereinander im täglichen Kontakt stehen, um die Versammlung entsprechend hinzukriegen.
Kann man sich vielleicht in etwas so vorstellen wie der Stab, der rund um eine Spieltagsorganisation zusammenkommt. Ja, die kommen ja auch turnusmäßig zusammen, alle 10 Tage ungefähr, nächstes Heimspiel besprechen. Da ist dann noch Externe dabei, da ist die Polizei dabei, was weiß ich, keine Ahnung. Aber in diese Richtung geht das, dass eben möglichst viele Gewerke, alle, die irgendwo ihren Teil dazu beitragen müssen oder wollen.
Ja, aber halt deutlich kleiner. Das muss man wiederum sagen. Ich war Veranstaltung mit 60.000 Leuten im Stadion, was natürlich Feuerwehr, Polizei ist nochmal was völlig anderes. Aber auch bei uns ist Security ein Thema. Das heißt, wir sind ja da nicht auch Security da. Auch dort gibt es natürlich feuerstädtliche Bestimmungen zu beachten. Und dann geht es natürlich auch darum, wir haben ja da auch Mitarbeiter Veranstaltungstechnik, die natürlich das, sage ich mal, aus dem FF können und dann auch wissen, was ist an der Veranstaltungsstätte zu tun, was man an der anderen nicht braucht. Ein kurzes Beispiel, in der Porsche Arena haben wir einen Videowürfel an der Decke. Das heißt, du brauchst dann vielleicht schon mal weniger so Screens, wo du bestellen musst. Und so wird dann im Prinzip so eine Veranstaltung zusammengepuzzelt, um dann, ich sag mal, gut dazustehen.
In den letzten Jahren, der Felix hat es vorher im Vorgespräch oben noch auch schon mal zur Sprache gebracht, gab es immer wieder mal mehr oder minder leise Kritik am Catering-Konzept, so eine Veranstaltung. Zu teures Wasser, zu wenig überhaupt vorgehalten. Habt ihr daran an dieser Schraube gedreht? Wer wird catern? Wer macht das? Was haben die Mitglieder zu erwarten, wenn sie da um 9.30 Uhr einlaufen? Und wir reden jetzt von der Veranstaltung. Also selbst wenn es glatt läuft, 7 bis 8 Stunden muss man rechnen. Nehme ich einfach mal an. Da will man mal aufs Klo, da will man was trinken und da muss man auch was essen. Die meisten Leute zumindest. Hol uns da mal so ein bisschen ab, nehmen uns mit, was ist da geboten?
Also beim Caterer.
Klar, das ist jetzt kein Festival, wo es um Streetfood geht und sowas, logischerweise, aber es sollte ein bisschen was vorgehalten werden.
Ja, aber es geht schon los beim Catering. Das heißt, beim Catering sind wir nicht in der freien Auswahl, sondern es ist so, dass die ganzen Caterer ja natürlich über die Veranstaltungsstätte im Regelfall vorgegeben sind. Im Stadion ist Aramark, das das Catering macht, und in den Hallen, je nachdem wer der Anbieter ist, ich glaube Porsche Arena ist Grandl, Festbetriebe.
Grandl oder Klaus und Klaus, eins von beiden.
Genau, auf jeden Fall sind da Caterer vorgegeben. Und dann geht natürlich auch da mit den Caterern jemand von der AG, der das dann täglich mit ihnen gut kann, ins Gespräch und versucht dann Konzept, was bietet man an, wie sieht sowas aus. Aber da sind wir schon wieder beim ersten Problem. Soll er jetzt 2.000 Brötler kaufen oder 5.000 Brötler kaufen? Also auch da, das ist auch ein Unterschied, weil wenn ich weiß, Stadion 60.000 voll, habe ich eine andere Kalkulationsgrundlage und weiß auch aus den Erfahrungswerten. Aber hier ist natürlich die Teilnehmerzahl, spielt da schon mal eine Rolle. Und dann ist aber so, dass der Caterer, was die Preisgestaltung angeht, frei ist. Das heißt, wir haben da relativ wenig Einfluss drauf. Natürlich versuchen wir vom VfB drauf einzuwirken. Und wir machen es dieses Jahr wieder so, dass zumindest beim Wasser, das Wasser wird vom Verein bezuschusst. Das kostet natürlich auch nachher einen fünfstelligen Betrag, den Verein. Aber wir sagen einfach, dass zumindest, ich sag mal, die Grundversorgung an Getränk, nämlich Wasser, so subventioniert wird, dass es auch, ich sag mal, in einer vernünftigen Preisrange sich befindet.
Ich glaube, wir müssen mal mit dem Herrn Kasper reden. Der sollte vielleicht sowas in den Getränke-Exklusivvertrag mit reinverhandeln.
Es muss ja kein Trikot sein, aber ich glaube, darüber wären Fans happy, wenn sie wissen, ich komme da locker durch den Abend.
Ja, man muss da einen Unterschied machen. Ich finde auch, kommerzielle Veranstaltung wie ein Rockkonzert ist was völlig anderes, erstmal von der Zeitschiene her, wie jetzt, sage ich mal, eine Mitgliederversammlung. Aber für der Caterer, der behandelt das
Ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, weil zum Beispiel der Umstand, dass diese Veranstaltung Fläche mit einem Caterer einen Standardvertrag hat, auf den der Club keinen Einfluss hat, ist was natürlich in der Debatte, die oftmals stattfindet, in den sozialen Netzwerken überhaupt keine Rolle spielt, weil sie Leute gar nicht wissen. Ja? Dass man da eben nur beschränkt Möglichkeiten hat, einzuwirken, ist einfach ein Fakt, den man erwähnen muss oder erwähnen darf, einfach um ein bisschen vielleicht schon im Vorfeld gewisse Wogen zu glätten, die möglicherweise auftauchen.
Ja, und das ist natürlich auch der Größe geschuldet. Ich sag mal, ein Kleingärtnerverein mit 50 Mitgliedern, da geht halt ins Näbelzimmer vom Gasthof Lang oder was auch immer und kann natürlich da völlig freier agieren oder geht in irgendeine kleine Räumlichkeiten, die er mietet, und ist dann beim Caterer frei. Das geht in der Größenordnung nicht. Also das heißt, da ist, ich sag mal, zu 99% sind die großen Veranstaltungsflächen alle fest mit Catering-Verträgen.
Und diesmal soll es ja auch entspannter sein in der Porsche Arena im Vergleich zu Sonne, Prall, 28 Grad in der Arena. Ich glaube, es ist schon mal, allein durch den Ort, schon mal, glaube ich, angenehmer für
die. Ja, das war letztes Mal, als ich so eine Veranstaltung beigewohnt habe, war sie auf der Gegengerade quasi, war man da und die lag natürlich eine Zeit lang an diesem Tag in der prallen Sonne. Das konnte man, warum nicht? Ach so, genau, weil die Haupttribüne ja schon umgebaut wurde im Zuge des EM.
Hat man ja nicht gemacht, um die Mitglieder zu ärgern, sondern es war einfach so, wir hatten ja schon mehrere Veranstaltungen in der Arena, und da ist natürlich so, dass man normal die Haupttribüne nutzt, was natürlich auch von ganzer Technik und auch Zugängen eigentlich auch die bessere Seite ist. Aber letztes Jahr, wie gesagt, Umbau für die Euro ging das nicht. Also musste man auf die andere Seite. Und die andere Seite hat einfach, ich sag mal, ich halte ein bisschen die Wetterseite, wenn man das so sagen darf. Das heißt, die Sonne strahlt halt ab einer gewissen Nachmittagsuhrzeit wirklich brutal rein. Und das ist natürlich für die Leute, ich sag mal, einfach nichts. Das muss man.
Hat man natürlich nicht viel Einfluss drauf, aber ist, glaube ich, wichtig für die Mitglieder.
Was passiert noch jetzt, wenn diese Folge zu hören ist für euch da draußen? Sind es noch roundabout 10 Tage bis zum D-Day, bis zum Sonntag der Mitgliederversammlung. Was passiert noch? Was gibt's noch? Was ist noch an markanten Meilensteinen zu kommunizieren von euch? Oder passiert also einfach gar nichts, lass das verlaufen.
Die heiße Woche jetzt mal für der Verein ist erstmal jetzt diese Woche, weil diese Woche müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, Präsidium muss entscheiden, wie sieht die ergänzende Tagesordnung aus. Ja. Dann, wenn die feststeht, dann geht es natürlich an das entsprechende Kommunikation- und Medienteam, das es aufbereiten muss, dass das an die Mitglieder und oft versandt werden kann, auf der Homepage erscheint und so weiter und so fort. Das ist mal, findet diese Woche statt. Dann gilt es natürlich auch satzungsgemäß, zum Beispiel Anträge, die nicht draufkommen, müssen auch auf der Homepage dargestellt werden. Das heißt, man muss das Ganze, ich sag mal, auch entsprechend aufbauen, dass es da ist, dass zumindest mal alle satzungsgemäßen Vorgaben sauber umgesetzt sind. Und diese ganzen Entscheidungen und Umsetzungen finden jetzt diese Woche statt, weil da wird es natürlich von Antragsende bis dann wieder die nächste Frist naht, haben wir einen relativ engen Zeitkorridor. Und auch da ist auch eine Intention, wo ich jetzt noch in der Satzungskommission und auch jetzt an die zukünftige schon weitergegeben hat, man muss sich über die ganzen Fristen auch nochmal Gedanken machen. Weil A ist natürlich für die Mitarbeiter oftmals sehr schwierig, aber wir haben es jetzt auch im Fall Christian Riedmüller gesehen, auch für die Bewerbungsphase. Wir hatten nur 2 Wochen Bewerbungsphase. Ja, ja. Und die Satzung sieht halt einen Rücktritt nicht vor. Also muss man auch da vielleicht sowas einbauen, das sagt, so ein Fall kann vorkommen. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht und es muss ja immer so sein, dass auch da im Prinzip hohe Chancen für die Mitglieder da vorhanden sind, sich für so eine Stelle bewerben zu können. Das heißt, das Thema Fristen spielt eine Rolle. Wenn diese Woche dann rum ist, dann geht es nächste Woche eigentlich an die Umsetzung. Das ist dann nochmal der Endspurt. Da geht es dann vorwiegend an die Leute Veranstaltungstechnik. Das heißt, irgendwann steht uns die Halle zur Verfügung. Das heißt, dann geht man mit dem Technikanbieter rein, dann geht man mit dem EDV-Anbieter rein. Dann Generalprobe ist zum Beispiel jetzt am Samstag terminiert. Das heißt, da wird natürlich dann viel aufgebaut, gemacht und der gesamte Ablauf mal durchgegangen. Da ist dann, wie gesagt, eher so ein bisschen Endspurt-Charakter. Und dann geht es halt am Sonntag früh für uns Gremien schon ein bisschen früher los, dass man da nochmal Technikcheck macht, dass man zusammensitzt und dann hofft, dass man die Veranstaltung gut durchbringt. Mal unabhängig der einzelnen Abstimmungsergebnisse, sondern einfach, dass die Veranstaltung einfach reibungslos läuft.
Und ich glaube, die Menge an Infos, die draußen sind, ist mehr als in Ordnung. Wir hatten es angesprochen. Kleiner Recap mit den 44 Kandidaten Wahlausschluss, was Phil vorhin noch von angesprochen hatte. Ich glaube, zum Herrn Suck und Herr Krupp vor allem, dazu gibt es einiges. Podcast live, glaube ich, auch mit Zuschauern, ein paar dunkelroter Tisch live, nochmal Videos, nochmal Fragebogen. Also ich glaube, da ist genug Zeit, wer es noch nicht getan hat, sich breit gefächert zu informieren und über die beiden Kandidaten.
Man muss, finde ich, auch attestieren, dass sich da was getan hat im Vergleich zu den letzten Jahren, finde ich. Also da hat der Verein zugelegt, ja, in der Form, wie er informiert und die Möglichkeiten, die er bietet. Und schlussendlich bleibt es halt irgendwo schon eine Hohlschuld. Also wenn ich mitreden will, muss ich mich halt versorgen mit den Sachen. Dennoch habt ihr, glaube ich, einen guten Schritt getan, was ja, die Öffentlichkeitsarbeit
in dem Sinne angeht. Aber da sieht man ja, ich sag mal, das Ganze, ich sage immer Kontinuität, nicht um der Kontinuitätswillen, aber Kontinuität hilft, der Lessons-Learn-Kurve durchzukriegen. Das heißt, was haben wir beim letzten Mal vielleicht nicht so gut gemacht, das möchte man beim nächsten Mal besser machen. Und das ist auch ein bisschen auch der Vorteil, wenn Leute dann die berühmte Erfahrung ein bisschen mitbringen, dass man sagt, okay, darauf sollten wir achten. Und wir haben jetzt auch hier wieder bei den Präsidiumskandidaten darauf geachtet, dass wir eine Veranstaltung vom VfB initiiert machen, dunkelroter Tisch, aber auch eine, die haben wir mit, ich sag mal, angestoßen, aber haben dann bei der Umsetzung sie in keinster Weise mehr eingemischt. Wie macht dann, in dem Fall war es ja der Podcast SDR, das Fanprojekt, wie machen die Veranstaltung? Auch in die redaktionelle Hoheit nicht mehr eingemischt, weil man bewusst sagen, da soll wirklich eine völlig freie Veranstaltung hinkommen. Wir versuchen den Rahmen zu bieten, dass die Kandidaten die Chance haben, sich der Öffentlichkeit, den Mitgliedern zu präsentieren. Und die letzte Präsentationsmöglichkeit ist dann auf der Mitgliederversammlung. Jeder Kandidat hat noch 5 Minuten Redezeit. Und ich sag's immer wieder, gute Rede hilft, da vielleicht nochmal die letzten Punkte zu sammeln.
Das ist ein schöner Schlusspunkt. Wer mitentscheiden und die Geschicke des Vereins mit prägen möchte, der sei angehalten, wenn er Mitglied ist, am übernächsten Sonntag, dem 28. in der Porsche Arena zu erscheinen. Ich weiß schon, wer nicht erscheint. Ein Teil haben wir schon vorhin gesagt, nämlich die Mannschaft, die kommt nicht. Die fliegt nach Japan mit den Delegationsleitern Marketingvorstand Ruben Kasper und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Der CEO Alex Werle bleibt hier und wird die Mitgliederversammlung beehren mit seiner Anwesenheit. Dazu werden wir mitfliegen als Redaktion. Es gibt einen kaum mehr zu übersehenden bald Bereich bei uns auf den Portalen Der Meisel geht nach Japan und wird einen möglichst umfassenden Informationsaustausch anstoßen. Das heißt, es gibt jeden Tag natürlich Artikel, es gibt Videos, es gibt vielleicht Livestreams, es gibt Bilder noch und nöcher. Ihr könnt also alles, was ihr haben wollt aus Japan, bei uns dann bekommen, mitverfolgen, wie sich die Mannschaft erschlägt. Zwei Testspiele gegen Kyoto Sanga und gegen Sanfrecce Hiroshima stehen an. Ein paar andere kleine Geschichtchen, Besuch einer Kinderfußballschule. Es geht zum Baseball und. Schaut einfach auf unseren Portalen vorbei, guckt euch an, ob das für euch passt, ob da was dabei ist. Ich würde mich freuen und Rainer, ich sag Dankeschön. War kurzweilig, informativ. Wir hoffen, wir haben euch da draußen ein schönes Paket hingestellt an Informationen. Sollte noch was gefehlt haben vor dieser Mitgliederversammlung. Und Felix, an dich natürlich auch. Dankeschön, herzliches Dankeschön.
Immer gerne.
Rainer, einen letzten abschließenden Satz kannst du jetzt noch der Menge draußen zurufen. Was fehlt
viel,
noch?
Viel rufe ich gerne zu. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch für die Einladung und wünsche dir eine gute Reise nach Japan. Ja. Interessantes Land. Ich war selber noch nicht dort, aber was man so hört, muss da, ich sag mal, nicht nur kulinarisch, sondern auch Lebensart und sicher anders wie bei uns. Und von der Seite wünsche ich dir da gute Erfahrungen.
Ich bin sehr gespannt,
und unserem Team natürlich genau. Eine gute Vorbereitung.
Genau.
Dann passt es.
Wird lustig. Ab nächster Woche gibt es dann schon die ersten kleinen Insights.
Phil in Japan.
Ja, da wieder auch mal Schluss für heute. Ihr habt natürlich bis dahin noch die Gelegenheit, alle unsere Kanäle, so ihr sie noch nicht kennt, kennenzulernen. Wir sind auf WhatsApp. Es gibt ein Newsletter bei uns, meinvfb.de/newsletter. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Haben wir was vergessen, Felix? Mittlerweile ist so viel, dass ich mir das aufschreiben muss. Ja, ich meine. Aber würde uns freuen, wenn er uns folgt und sonst auch irgendwie euer Feedback uns zukommen lasst. Gerne auch per Mail info@meinvfb.de. Das war's für heute. Die 294 ist im Kasten. Herzlichen Dank nochmal in die Runde und bis nächste Woche.
Podcast, der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.